Guten Morgen, liebe Klasse. Es freut mich sehr, dass es heute doch noch geklappt hat. Es gab nämlich einen Stromausfall. Der hat erstmal dafür gesorgt, dass ich eigentlich gar nicht aufnehmen konnte. Glücklicherweise hat sich das aber alles noch gelegt und ich kann den Computer wieder anmachen und aufnehmen. Heute ist ja auch eine Nachsitzenfolge, da bin ich normalerweise allein. Aber weil ich heute auch ein bisschen über die Nominierung der Spiele des Jahres, die ja morgen rauskommen, reden will, habe ich mir auf die Schnelle noch einen Gast geschnappt. Damit sind wir auch noch ganz offiziell paar Stunden vor Veröffentlichung on the record, was unsere Tipps für die Nominierung angeht. Jetzt kann dann keiner behaupten, die Pädagogen hätten sich nicht dazu geäußert. Aber jetzt erstmal herzlich willkommen an meinen Überraschungsgast.
Hallo, hier ist der Herr Noe.
Yay! Ja, es hat sich einfach so ergeben, weil ich das jetzt so lange nicht aufgenommen habe. Und gestern haben wir ja unseren Strohwitwertag gemacht. Das heißt, meine Familie war im Urlaub, ich war allein zu Hause. Wir haben es genutzt, mal ganz viel zu zocken.
Den ganzen Tag.
Ja, wir haben nichts anderes gemacht. Und dementsprechend können wir das jetzt noch zu zweit machen, was ich sehr cool finde.
Also ich muss ja heute nachsitzen und es geht los mit den Nominierungen zum Spiel des Jahres, also welche Einschätzungen wir haben. Was glaubst du denn, was so das Kinderspiel des Jahres werden könnte?
Also da muss ich gleich mal dazu sagen, ich spiele natürlich öfter mal mit meiner Tochter, aber ich habe da jetzt definitiv nicht so viel im Blick wie bei den anderen. Du ja, denke ich auch, ne?
Ich habe bei den Kinderspielen keinen Blick für irgendwas.
Also wir äußern uns mal zu den üblichen Verdächtigen. Ich denke mal, was wir selber auch da haben, Stone Age Junior könnte gute Chancen haben, weil das wirklich schönes Material ist und sich am Original Stone Age orientiert. Das heißt, vom Spielprinzip her bleibt es eigentlich gleich. Man sammelt so ein bisschen Ressourcen und dann kann ich die für Hütten abgeben und wer zuerst 3 Hütten gebaut hat, hat gewonnen. Das denke ich für die Kinder ganz nett, weil sie so ein bisschen vorausplanen lernen.
Ab wie vielen Jahren spielt man das?
Das darfst du mich beim Kinderspiel bitte alles nicht fragen, habe ich nicht nachgeguckt. Ich glaube aber, es steht drauf, 5, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Dann haben wir als nächstes, was ja gerade voller Kinderspiel-Hype ist, nennen wir es mal so, Leo muss zum Friseur, was ja auch ganz nett ist. Ja, in dem Spiel geht es einfach darum, Leo hat eine ganz dicke Matte auf dem Kopf, er muss unbedingt zum Friseur und soweit ich das weiß, haben wir dafür 5 Tage Zeit, also halt Montag bis Freitag, weil am Wochenende hat der Friseur natürlich zu. Das läuft dann so, dass du so einen Weg lang läufst mit Handkarten, die du vorher ausspielst und du musst dir dann einfach merken, wo liegen denn welche Plättchen, weil nach der Runde, also nachdem ein Tag rum ist und der Leo nicht zum Friseur gekommen ist, werden die wieder zurück umgedreht und du kannst dann später aber weiterlaufen, wenn du dir gemerkt hast, wo gewisse Karten sind und dann schaffst du es vielleicht irgendwann kooperativ übrigens, den Leo endlich zum Friseur zu bringen.
Und wenn man das dann geschafft hat, kriegt man einen Löwenmähen-Mantel.
Nee, du kriegst den goldenen Coiffeur.
Ah.
Das ist so eine vergoldete Schere. Und dann haben wir als letztes noch, was wir denken, was einfach vom Material her ganz nett ist, die Glubschgeister. Da geht es einfach darum, so wie ich das verstanden habe, dass du eine Scheibe, die unter einer drüber liegenden Scheibe liegt, drehst und diese obere Scheibe hat so ein paar Gucklöcher, die aber die Sicht so ein bisschen verschwimmen lassen. Also so wie wenn du ins Wasser guckst und dann darfst du dann eine gewisse Anzahl von Fischen halt rausklauen, nachdem du das gedreht hast und du die aber in deinem Feld da irgendwie siehst oder so. Also ich denke, das ist einfach eine ganz nette Sache, weil das halt auch die Optik trainiert und ja, es hat ein schönes Material. Ich denke, das ist auch ein ganz nettes Kinderspiel.
Okay.
Also unsere 3 Tipps einfach wirklich wild ins Blaue raus. Stone Age Junior von Hans im Glück, Leo muss zum Friseur von Abacus und Glubschgeister von Kosmos.
Kommen wir zum Spiel des Jahres. Ich denke mal, das ist für niemanden eine große Überraschung, dass wir da auch glauben, dass es Codenames wird.
Ja, wobei da ja manche meinen, es ist vielleicht sogar zu anspruchsvoll. Also es geht um Codenames aus dem Czech Games Edition Verlag bei Heidelberger in Deutschland. Und es steht halt eben auch drauf, man soll es eigentlich erst ab 14 spielen. Mhm. Ich denke, das Spiel selber müssen wir jetzt nicht mehr erklären. Jeder, der zuhört, weiß, was das für Spiele sind. Ne? Ich denke, so großartig Regel erklären braucht man nicht mehr.
Genau.
Ja, aber es steht halt eben drauf ab 14 und es ist ja eigentlich ein Teamspiel, deswegen manche meinen auch, es wäre, wenn vielleicht, überhaupt was für ein Kennerspielpreis, weil es jetzt nichts ist, was du so einfach mit der Familie mal loszocken kannst, gerade wenn es dann auch darum geht, dass manche Begriffe zweideutig sind.
Also zumindest
wie jetzt der Dietrich oder so als Vorname oder als Türöffner oder der Horst auch Vorname oder einfach halt, wo der Adler wohnt und solche Sachen sind da halt auch oft drin und dann, also ob es halt für den Familienspielpreis geeignet ist, ist halt so ein bisschen in der Diskussion, aber wir denken schon.
Naja, wobei jetzt die zweideutig zwischen Adlerhorst und dem Namen Horst jetzt nicht gerade strategische Höchstleistungen erfordert.
Ich weiß nicht, und du kannst es ja auch einfach ohne die Zweideutigkeit spielen.
Genau.
Also deswegen denke ich ja, Also ich denke ja auch, dass es eher für den roten Pöppel was ist.
Und du sagst ja auch, du hast schon mit deinen Schwiegereltern gespielt.
Ja, und die sind Mitte 60. Und mit Schülern habe ich es auch schon gespielt. Also ich finde schon, dass es eine große Bandbreite abdeckt. Es kam eigentlich bisher jeder sofort rein. Es dauert immer so eine Runde, wo man mal mitspielt und dann so, ah, das ist also das Prinzip. Und dann ging das mit jedem super. Und es ist auch immer so, Entschuldigung, wenn ich nochmal unterbreche, jeder will danach sofort entweder mal selber erklären oder halt noch eine Runde spielen. Also es ist eigentlich nie so, dass du das spielst und danach packst du es wieder weg, sondern es sind dann immer gleich 4, 5, 6 Runden.
Ja, absolut, sage ich auch so. Also das macht so viel Spaß, einfach nochmal und nochmal.
Ja, das muss, also ich weiß jetzt nicht, ob es unbedingt beim Roten drauf ist, aber das muss irgendwo auftauchen. Das ist einfach so geil.
Notfalls ein tolles Partyspiel für alles. Also zwischendurch, das dauert ja auch nicht lang.
So, dann machen wir mal weiter in der Liste und ich habe die gestern nochmal komplett umgeschmissen. Der Hendrik Breuer, wenn er das jetzt hört, der unser Gast sein wird, wenn wir dann drüber reden, wer denn jetzt wirklich nominiert worden ist, der wird sich jetzt wundern, was ich da für Spiele nenne, weil ich habe ihm, glaube ich, noch eine ganz andere Liste geschickt in der Vorbesprechung. Aber ich habe das gestern, nachdem wir jetzt so viel gespielt haben, noch ein bisschen umgeschmissen und nochmal so drüber nachgedacht. Und einfach vom Kriterium her ist ja der Spiel des Jahrespreis wirklich so ein Ding für Leute, die selten bis nie spielen, hört man ja oft mal so von der Jury und die halt so eingeführt werden sollen in die Spielewelt und deswegen habe ich jetzt doch nochmal ein paar Kandidaten eher Richtung Kennerspiel dann sortiert, die ich vorher da noch drin hatte. Aber ohne groß viel Blabla außenrum, mein zweiter Tipp wäre Karuba aus dem Hause Haber, weil das nämlich auch voll dieses Kriterium erfüllt, oder? Das ist auch in 2, 3 Minuten erklärt. Das kannst du mit einem 10-Jährigen oder 8-Jährigen spielen, die Oma kann es aber auch. Das ist grafisch schön gestaltet.
Man sammelt halt ein bisschen Sachen und
man muss nicht großartig 5000 verschiedene Kombinationen beachten oder so. Wenn ich das mache, hat es in 2, 3 Folgen die und die Konsequenz. In 2, 3 Runden meine ich, sondern es ist einfach ein gemütliches vor sich hinspielen, oder?
Auf jeden Fall. Auch irgendwas, was man sich am Küchentisch abends mit der ganzen Familie vorstellen kann.
Das wird dann oft bemängelt, es hat so wenig Interaktion, aber ich finde, also ich weiß gar nicht, ob so die typische Zielgruppe für diesen Preis, ob die so drauf aus ist, so krasse Interaktion zu haben. Also ich blockiere dir irgendwas oder so, das ist ja dann schon wieder ein bisschen überfordernd vielleicht. Also auf jeden Fall wegen der schönen grafischen Gestaltung und wie das so vom Spielgefühl her ist, denken wir, das könnte auch noch ein Kandidat sein. Ja, und dann haben wir als letztes aus dem Hause Schmidt die Holde Isolde auf dem Zettel, weil das ja mal so ein Mechanismus, der ja schon ein bisschen länger da ist und bei den Vielspielern eigentlich gut ankommt, endlich mal in das Familienspiel so ein bisschen rüber rettet, und zwar das Drafting. Ich denke, Drafting müssen wir auch nicht nochmal erklären.
Ne? Ach Quatsch, haben wir schon.
Ja. Ach, das haben wir. Ja, stimmt, das haben wir ja auch schon.
Also für alle, die unsere Folgen
konsequent hören, ja.
Genau, die sollten wissen, was Drafting ist.
Ja, also das rettet das Drafting auf jeden Fall in den Familiensektor rüber und es ist halt auch einfach nett, ne? Also du kriegst für alles so ein bisschen Punkte, du kannst nichts komplett vor die Wand fahren und dann wird halt einfach immer geschaut, bist du jetzt auf der Drachenleiste weiter vorne oder bei der Prinzessin oder so. Das kann man auch in 2, 3 Minuten losspielen. Das Material ist halt manchmal nicht so toll, weil es so ganz kleine Punktemarke hat und so weiter, aber das sind auch so Sachen, die stören halt uns als Spielenerds, aber so den Otto-Normalspieler, den stört es, glaube ich, null, ob das jetzt kleine fimmelige Dinger sind oder große Plättchen oder so.
Ja, außer das sind ältere Leute, die sind total zittrig und können es nicht ordentlich greifen.
Die sollten aber auch kein Ritter werden. Die sollen bitte was anderes spielen. Also wir sagen mal Spiel des Jahres, Codenames bei Heidelberger, Holde Isolde von Schmidt und Karuba von Haber.
Genau.
Okay, dann bleibt noch ein Pöppel.
Und zwar das Kennerspiel.
Ja, das ist der Graue. Und da sah die Liste gestern auch noch ein bisschen anders aus. Ich hatte nämlich zum Beispiel noch drauf Time Stories, aber ich glaube fast, dass das zu krass sein könnte, aus folgendem Grund. Wir haben ja vorher gerade schon gesagt, Spiel des Jahres ist so mehr ranführen an die Spielewelt. Kennerspiel ist jetzt nicht so, wie wir das verstehen, für die Hardcore-Nerds, sondern du hast schon mal ein bisschen gespielt und jetzt hättest du gern so einen Ticken mehr Komplexität drin. Und ich glaube, für so Familien, so für eine normale Familie, die halt gern mal Carcassonne spielt oder solche Spiele und jetzt halt mal einen Schritt weitergehen will, ist Time Stories halt zu krass.
Und es hat also halt...
Der Leap ist zu groß, den sie machen müssten, oder? Wie siehst du das?
Ich finde, es hat halt auch überhaupt keinen Wiederspielwert. Also natürlich macht das Spiel an sich total viel Spaß, aber einmal und das war's. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand, der eben nicht die Spiele um der Spiele wegen wirklich kauft, sondern auch als ja, Familienzusammenkunft irgendwas das Spiel kauft, weil...
Warum? Oder dann halt jedes Mal wieder 20 Euro mehr ausgeben will, um den nächsten Fall zu haben.
Ja, genau.
Ja, also wir brauchen gar nicht drüber reden, es ist ein super geiles Spiel, richtig cooles neues Konzept und so, vollkommen innovativ, aber halt einfach für die Kategorie oder wie dieser Preis zugeschnitten ist von den Preisverleihern, passt es glaube ich nicht rein. Das ist einfach schon eine Stufe zu krass, wie du sagst, kein Wiederspielwert, man kann sich nicht öfters zusammen hinhocken und halt, also für uns jetzt nicht schwer, ne, aber man muss da, ich meine, wir kennen das ja als Lehrer, man muss sich ja auf die Lerngruppe einstellen, didaktisch runterbrechen und ich glaube für so den für die angesprochene Zielgruppe ist es dann echt doch ein Schritt zu krass. krass.
Wenn wir jetzt von dem Wiederspiel-Ding ausgehen, warum hast du dann Pandemie Legacy drin?
Ja, Pandemie Legacy habe ich deswegen drin, weil wir da ja 12 Monate spielen und du machst ja jeden Monat mindestens einmal und kannst ihn ja nochmal versuchen, wenn du dann scheiterst in dem Spiel. Das heißt, du hast da ja mindestens 12, maximal 24 Spiele und irgendwas normalerweise zwischendrin. Und das ist, denke ich, dann schon eine Anzahl, wo man sagen kann, das kann die Familie öfter mal spielen. Mhm. Also so eine Durchschnittsfamilie spielt ja dann vielleicht auch 2-3 Mal im Monat, oder?
Ja, kann ich mir vorstellen.
Also mehr jetzt vielleicht nicht, wenn das jetzt, wie gesagt, nicht so der Hardcore-Spieler ist wie wir. Und dann hast du da für 3-4 Monate Spielspaß und das finde ich dann schon okay.
Und das findest du dann auch nicht zu kompliziert?
Nee, das finde ich deswegen nicht zu kompliziert, weil es ja eigentlich das normale Pandemie ist, was ja auch schon mal nominiert war fürs Spiel des Jahres. Also anscheinend ist das ja in einem Bereich, wo das für die Jury okay ist. Aber halt, weil es ja durch diese ständigen Veränderungen, die dann in dem Spiel eintreten und was man da alles kaputt macht und was man halt so gehört hat, wir wollen ja da auch nichts spoilern, aber ist das dann halt jetzt eben auf dem Kennerniveau. Das liest man ja auch überall, das hat so eingeschlagen, das findet jeder so super geil und das hat so ein richtig gutes Spielgefühl, also das muss eigentlich auftauchen, weil das halt eben noch genau diese Lücke schließt zwischen wir wollen es schon mal ein bisschen härter probieren, aber noch nicht so ganz neu irgendwie, weißt du? Mhm. Und Time Stories war halt so komplett neu eigentlich. Genau. Also Pandemie Legacy bei Asmodee.
Okay, dann wäre dein nächster Tipp wäre dein nächster Tipp Imhotep. Mhm. Tipp-Tap.
Ja, tipp-top. Das wäre gestern oder vorgestern vielleicht noch auf der roten Liste gelandet. Dafür ist dann aber da Holde Isolde nachgerutscht, weil Imhotep aus dem Kosmos Verlag, nachdem wir das gestern nochmal gespielt haben, finde ich, ist schon, also auch wieder ausgehend von dieser Normalfamilie, schon gar nicht so einfach. Wir sind die Entscheidungen gewöhnt, die da verlangt werden. Mhm. Aber wenn du jetzt halt eben, kommen wir nochmal zurück, sonst normalerweise halt Monopoly, Carcassonne, sonst was spielst und willst jetzt halt vielleicht mal ein bisschen was Anspruchsvolleres, ist es vielleicht schon krass, dass du immer dich erst entscheiden musst, also wo setze ich den Stein hin, auf welche Position auf dem Schiff setze ich den Stein und dann weißt du ja noch nicht mal sicher, welche 4 von den 5 ausliegenden Orten werden denn jetzt mit deinem Schiff da in Ägypten angefahren, wo werden die Quader abgelegt.
Naja,
und das erfordert auch viel Antizipation, ne? Was will der andere, was will ich vielleicht, dass der andere denkt, dass ich mache.
Wobei man da ja schon sagen kann, du hast ja immer was davon. Egal wie wenn du dein Boot voll hast und es fährt dann halt an einen anderen Ort, kriegst du ja trotzdem was.
Ja, also aber das kann ja kein Argument sein, um zu sagen, so deswegen fällt es in den roten Bereich. Also.
Ich muss es ja nicht super antizipierend, vorplanend spielen. Also ich glaube, dass man damit auch viel Spaß haben kann, wenn man einfach nur so drauf loszockt.
Also würdest du jetzt sagen, für dich ist es eher im roten Bereich?
Wahrscheinlich nicht, aber ja.
Ich habe mir halt auch nochmal angeguckt, was die...
Ja? Also ich glaube schon auch eher Kennerspiel.
Ja, aber ich habe jetzt auch nochmal angeguckt, was die letzten Jahre gewonnen hat und das war halt Broom Service. Mhm. Das ist jetzt auch nicht so mega schwer, ne? Also das ist ja vom Komplexitätslevel her auf gleicher Ebene, würde ich sagen. Auch so ein bisschen antizipieren, wo wollen die anderen hin? Verliere ich meinen Stich dadurch und so? Also es ist ähnlich schwer, würde ich sagen. Gerade wenn du bei Imhotep dann irgendwann anfängst, mit den Rückseiten zu spielen, wo es ja dann nochmal ein bisschen schwieriger wird.
Also die Vorderseite wird das Spiel des Jahres und die Rückseite wird
das Kennerspiel. Ja, das erste Spiel zwei Auszeichnungen abräumt. Ja, und das Jahr davor, vor Broom Service, war es ja auch Istanbul. Und das ist ja jetzt auch nicht so mega hart, ne? Also das hast du ja auch sofort verstanden. Also ich glaube, ein bisschen die Jury schraubt so den Komplexitätsanspruch ein bisschen runter im Vergleich zu den Jahren vorher. Ich finde so ein bisschen Village, was er als zweites gewonnen hat nach Seven Wonders, ist so eigentlich das schwerste Spiel in der Reihe bisher. Also schwieriger wurde es dann nicht.
Ja, Seven Wonders war da ja schon eher eine Kategorie.
Ja, also deswegen glaube ich einfach, dass Imhotep, was ja viele im roten Bereich sehen, im grauen Bereich dann landet. Weil es macht wirklich Spaß. Es ist auch ein bisschen ein innovativer Mechanismus. Das hat man auch noch nicht so oft gehabt eigentlich. Viele verschiedene Auswahlmöglichkeiten haben. Wo setze ich das aufs Schiff? Habe ich ja vorhin schon gesagt, wo lasse ich das Schiff hinfahren und so weiter. Und dann noch mitdenken, was wollen die anderen erreichen, ist glaube ich so, dass das für die Jury im Kennerspielbereich sein könnte. Genauso als drittes haben wir uns jetzt noch rausgesucht, Quadropolis. Das haben wir nämlich gestern gespielt und das erfüllt nämlich zum einen auch dieses, es ist immer noch für eine Familie super geeignet. Ich meine, es hat so einen richtig süßen Comic-Style. Ne? Wir haben gestern auch schon gesagt, es fühlt sich an wie SimCity.
Absolut.
Es fehlt nur noch
die Soundeffekte.
Ja, das haben wir uns gestern überlegt. Das fände ich halt super cool. So ein bisschen wie bei Tiptoy. Du setzt das Plättchen irgendwo drauf und dann kommt wie bei SimCity früher, wenn du das Hochhaus setzt, so Stimmengeräte und eine Türklingel, die du hörst. Oder im Park hörst du wie einer Baseball abschlägt und dann noch so Vogel Zwitscher.
Absolut.
Das wäre dann die Pimp My Quadropolis Edition. Aber Quadropolis aus dem Hause Asmodee, denke ich, könnte eben auch genau reinpassen, weil du am Anfang in dieser Standardversion, die du spielen kannst, ist es okay für Familien, denke ich, aber halt mit diesem Expertenmodus, der dann mit reinkommt, rutscht es auf jeden Fall, denke ich, in Richtung Kennerspiel. Du musst ja dann auch jedes Mal wieder überlegen, welche Nummer vom Architekten setze ich jetzt, vielleicht sogar auch, wie lege ich das damit für den Nächsten, was blockiert ist, wo passt es dann bei mir auch noch in das Feld rein, das hat uns ja auch ein paar Mal am Anfang übers Knie gelegt, ne, dass du dann was bauen wolltest und dann so, Mist, auf der Nummer habe ich gar nichts mehr frei. Also da kannst du kannst schon relativ unvoreingenommen loszocken, aber so ein bisschen gucken musst du halt schon und deswegen ist es, glaube ich, nichts für den Roten, sondern eher für den Grauen.
Vor allem, weil du halt in der ersten Runde dir im Endeffekt schon ins Bein schießen kannst fürs ganze Spiel.
Irgendwas verbaut, was dich dann total nervt. Und dann musst du natürlich von Anfang an checken, wie die Wertungen sind und sowas. Also das ist jetzt zum Beispiel was ich mit meinen Schwiegereltern, die Mitte 60 sind, nicht mehr spielen könnte, denke ich mal, weil bis ich denen erklärt habe, also Hochhäuser müssen neben dem Park und die Shops müssen neben dem Hafen und dann aber noch, wie viele Leute sind in dem Shop und so, da sind die, glaube ich, schon raus, bevor es angefangen hat.
Ja, das stimmt. Aber auf der anderen Seite hat es ja auch noch diesen Lernfaktor eben von der leichten zu der schweren Version.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist ja auch noch was man dann sagen kann, ja, das ist gut für Leute, die ein bisschen tiefer reingehen wollen, weil die können erstmal mit dem mittelschweren anfangen und dann zu dem etwas komplizierteren rübergehen, wo man dann die halt ein bisschen mehr denken muss als vorher. Das finde ich da auch super.
Genau, aber halt nochmal, ich finde auch die Grundversion schon nicht so einfach, dass ich sagen würde, es ist was für einen roten
Pimmel. Nee, absolut nicht. Eben dadurch, wie du sagst, dass diese ganzen Wertungen, bis man die mal jemanden beigebracht hat, der jetzt nicht viel spielt, denke ich, ist schon schwer.
Damit haben wir uns ganz offiziell auch nochmal dazu geäußert und morgen werden wir den Walk of Shame antreten. Für jeden nicht richtigen Tipp machen wir was. Irgendeine Strafe müssen wir hier wie bei Thomas Gottschalk damals. Wir haben die Saalwette verloren, was müssen wir machen?
Also ich meine, das, wovon keiner was mitkriegt, wäre ja
das wäre natürlich eine gute Lösung,
ein Kleidungsstück jeweils auszuziehen.
Ja, genau.
Das ist der große Vorteil von Podcasts.
Für jeden Tipp, der nicht stimmt, gehe ich am Dienstag mit einem Kleidungsstück weniger in die Arbeit.
Oh. Bei 9 ist das schon hart.
Ja, jetzt ist die Frage, zählen Socken als 2 oder ein Kleidungsstück?
1.
Schade. Ja, dann machen wir vielleicht was anderes. Pro falsch liegendem Ding darf einfach ein Hasskommentar bei uns auf die Seite geschrieben werden.
Beleidigt uns.
Ja, genau. Also wir gehen nochmal kurz durch, Kinderspiel. Behaupten wir jetzt einfach mal, Stone Age Junior, Leo muss zum Friseur und Glubschgeister.
Spiel des Jahres, Codenames, Holdi, Solde und Karuba.
Und Kinderspiel, sag mal, Pandemie Legacy, Imhotep und Quadropolis.
Bam.
Genau. Und dann nächste Folge, die dann kommt in 2 Wochen, werden wir uns ja dann schon zu dem, was wirklich nominiert worden ist, äußern. Und dann mal gucken, wie gut wir da richtig lagen. Ja, aber so viel jetzt erstmal zum Spiel des Jahres. Das war ja einfach nur, um nochmal klarzustellen, wie ist unsere Meinung für die Geschichtsbücher. Und jetzt beschäftigen wir uns, wenn wir gerade schon bei Geschichte sind, mit was Geschichtlichem, nehme ich mit Limes. Ja, dann auf an den Limes.
Genau, und das Spiel ist von Martin F.
Ja, ich habe keine Ahnung, für was das F steht, aber so steht es auf der Packung. Und Martin auch mit Y und nicht mit I. Komischer Name. Auf jeden Fall Limes von Martin F. Erschienen in Deutschland bei Abacus Spiele. Ist ab 8 Jahren empfohlen für 1 bis 2 Spieler und dauert so pro Runde 20 Minuten. Du hast es ja gestern zum ersten Mal gespielt. Was war denn deine erste Assoziation, als wir das gespielt haben?
Ja, Carcassonne, eindeutig.
Ja, es ist wirklich so ein bisschen so, man baut Landschaften und es gibt 4 verschiedene Landschaftstypen, nämlich Acker, Wald, See oder Fluss und Wachtürme. Und die setzt man halt zu Landschaften zusammen. Und beim ersten Mal denkt man echt wirklich, es ist wie Carcassonne. Ne?
Und man baut dann seine Männlein auf die verschiedenen Landschaften und bekommt dafür Punkte. Also die Ähnlichkeiten sind schon massiv.
Ja, und es sind auch diese Miepel, sieht auch noch genauso aus. Naja, ein bisschen anders wird es halt schon durch einen kleinen Kniff, da kommen wir aber gleich nochmal dazu. Das funktioniert nicht mit so dicken Plättchen, sondern mit Karten. Die sind aber auch quadratisch. Und da sind immer 4 Landschaftsformen drauf. Das kann dann auch 2-mal nebeneinander das gleiche sein oder so. Aber an sich sind dann da zum Beispiel 2-mal See, 1-mal Wald, 1-mal Acker drauf. Oder ein Acker, ein See, 2-mal Wachturm oder so.
Der Unterschied ist dann halt, dass jeder sein eigenes Land zusammenbaut und man nicht ein gemeinsames hat.
Mhm.
Und jeder immer die gleiche Karte zieht.
Genau, die sind nämlich durchnummeriert von 1 bis 24 und einer mischt sein Deck, der andere hat es per Nummer durchsortiert. Und dann, wie das ja auch bei Karuba übrigens es ist. Das ist so ein bisschen Bingo-Verfahren, ne? Also der eine mischt seine Karten und sagt dann, jetzt kommt Karte 23 ins Spiel und dann guckt der andere, wo ist meine 23 und die müssen dann beide verwenden.
Der andere Unterschied wäre, dass es in einem 4x4-Muster angeordnet sein muss. Also man spielt 16 von den 24 Karten aus und die müssen immer ja 4x4 am ausgelegt
Schluss,
werden.
Genau, brauchst du am Schluss eine quadratische Fläche. Das heißt, 8 Karten kommen jedes Spiel gar nicht vor. Ja, und dann, wenn du deine Karte hinlegst, das muss natürlich auch wie sonst immer angrenzend sein, wie bei Carcassonne. Nur da ist es jetzt egal, es müssen die Landschaften nicht zusammenpassen. Also ich kann auch einen See neben einen Acker legen oder so, das ist eigentlich total egal. Es geht dann am Schluss nur darum, wie groß werden die Flächen einer Landschaft, die dadurch entstehen. Ja, und immer wenn ich eine Karte hingelegt habe, darf ich dann auch noch eine Figur einsetzen oder auch bewegen zu einer benachbarten Landschaft und am Schluss gibt es dann einfach Punkte für die Landschaften, auf denen die Leute stehen.
Genau.
Und zwar kann ich einen Fischer haben, der sitzt halt auf dem Wasser, der kriegt für jedes Fischerhäuschen, was an diesem Ufer von dem See steht, kriegst du Punkte. Dann kannst du halt Bauern machen, die kriegen einfach für jedes Teilstück, dass dieser Acker groß ist, einen Punkt.
Oder ein Holzfäller, der sitzt im Wald und für alle unterschiedlichen Landschaften außenrum
bekommt die an den Wald angrenzen, genau, ja, gibt's einen Punkt. Und am Schluss haben wir noch die Wachsoldaten, die stehen halt auf dem Turm. Ja, beim Wachturm ist es dann so, wenn der runterguckt, kriegt der nicht für jedes Waldstück am Stück einen Punkt, sondern für jedes Teilstück des Waldes, das in dem Ding drin ist. Also wenn er einen Wald sieht, der 4 Teilstücke groß ist.
Aber nur bekommt er nur Punkte für die, die er auch sehen kann in
waagrechter
oder senkrechter Linie.
Ja, richtig. Ja, und dann ist das einfach halt eine Jagd nach dem Highscore. Also jetzt auch wenn man alleine spielt, kann man das auch machen. Deckst du halt einfach zufällig 16 Karten der Reihe nach auf und legst deine Figuren oder verschiebst die halt eben, dass du sie nochmal auf eine andere Landschaft setzt und versuchst dann halt besser zu sein als beim letzten Mal. Also das war's auch schon mit der Erklärung. Das ist wirklich super easy, macht halt alleine Spaß. Carcassonne geht jetzt eher schlecht alleine. Das ist so die Variante für Leute, die gern Carcassonne spielen, aber halt alleine sind vielleicht.
Genau.
Kann man auch mal gut ins Schwimmbad mitnehmen und auf der Wiese zocken oder so.
Nimmt auch nicht viel Platz weg, genau.
Nee, also die das ist wieder so ein Fall von Box, wo 80% Luft sind. Das hätte man auch wieder in ein richtig schön kleines Format kriegen können. Ja, das ist so ein mittelgroßes Format, ne?
Mhm.
Ja, aber das kannst du auf jeden Fall, du kannst ja auch die Karten einfach rausnehmen und den kleinen Beutel mit den Figuren.
Und
dann hast du auf 10 cm ein Spiel dabei, ne? Gut, dann gucken wir uns aber mal ein bisschen was zu dem Thema an. Einfach jetzt, weil ich ja wusste, dass wir dann doch noch auch ein bisschen was zum Spiel des Jahres sagen und du jetzt auch da bist und so, habe ich das jetzt ehrlich gesagt mal nicht ganz so krass vorbereitet wie sonst. Ich hoffe jetzt einfach mal drauf, dass du auch noch ein bisschen was dazu beisteuern kannst und dass sich das im Gespräch ergibt.
Schauen wir, was bei rauskommt.
Ja, du merkst schon, jetzt hast du im Notfall den schwarzen Peter, ne?
Ja, ich bin der Depp für
alle. Ja, weil du hast dann halt nicht genug beigetragen dazu, dass es gut wird.
Also wenn wir nach 10 Minuten fertig sind, bin ich schuld.
Ja, natürlich. Du bist immer nur schuld. Ja, ich habe jetzt beim Limes einfach mal zwei Sachen rausgesucht, über die ich reden möchte. Und zwar einmal über den Limes selber halt natürlich und dann so ein bisschen über das, was am Limes passiert ist damals.
Mhm.
Vielleicht kannst du mir am Anfang mal sagen, was weißt du denn über den Limes? Was ist das für ein Gebäude? Wo war der? Wann war der?
Ja, das ist eine Grenzbefestigung der Römer.
Mhm.
Die eben zum germanischen Teil ja, Nordeuropas bestand. Ja, sollte eben die römischen Provinzen schützen, die auf der anderen Seite gelegen haben.
Ja, das ist interessant, dass du das sagst. Das ist nämlich lang so angenommen worden von der Forschung, aber wir werden später nochmal drauf kommen, dass das Bild heute eigentlich ein bisschen ein anderes ist.
Ja, also soweit ich weiß, gab es ja auch auf der anderen Seite viele Sachen, die schon eigentlich auch fast schon römische Provinzen waren oder zumindest von der Verwaltung her. Und da wurde ja auch viel Handel schon getrieben. Also die waren jetzt nicht vollkommen bösartig, dass da dauernd Überfälle oder irgendwas kam.
Ja, ist schon mal eine ganz gute Basis für das, was gleich noch kommt. Also du hast schon gesagt, das ist im Grenzbereich zu den Germanen. Gab es halt früher viele Völker, die man eigentlich auch noch kennt. Halt die Sachsen, Franken, Alemannen, Burgunder, Goten, die Sueben, die Angeln, die Vandalen und die Jüten, habe ich mir jetzt mal rausgeschrieben, als die größten Bevölkerungsgruppen, die es da gab. Und vielleicht nur ganz kurz zur Geschichte. Diese Stämme, die haben sich natürlich auch erst so langsam gefunden. Also am Anfang waren es kleine Gefolgschaften, weiß ich nicht, 10, 15 Mann mit ihrem Häuptling halt, die irgendwie nomadenmäßig rumziehen und das Ganze clustert halt dann immer mehr zusammen. Und dann entwickeln sich daraus halt dann erst die größeren Stämme, die ich da gerade erwähnt habe. Ja, und wie du jetzt gerade schon gesagt hast, in diesem direkten Grenzbereich war das dann oft so, dass die halt eigentlich schon relativ friedlich zusammengelebt haben. Also das war jetzt ganz offiziell kein Teil des Römischen Reiches, aber über Alltag und de jure, wie man sagen würde, einfach so aus der normalen Begebenheit heraus, kann man es eigentlich als Provinz ansehen.
Ja.
Dementsprechend waren dann ganz viele von den Germanen auch oft schon römische Bürger, weil sie vielleicht auch zum Beispiel im Militär mitgeholfen haben.
Genau, also gab es ja schon viele Auxiliargruppen aus germanischen Stämmen und natürlich der Handel halt hauptsächlich, wo auch die Kultur der Römer dann rübergeschwappt ist, so mehr und mehr.
Genau, das ist auch ganz interessant. Da kann ich vielleicht mal vorgreifen. Man hat nämlich in Thüringen ein großes Grab gefunden, ein Germanengrab. Das ist bei Gommern. Also das Grab von Gommern ist anscheinend Experten ein Begriff. Und es ist aber ungefähr 400 Kilometer hinter der Grenze, also im Landesinneren Richtung Germanien schon. Und da gab es aber ganz viel römisches Handwerk als Statussymbol. Also irgendwelche Schmucksachen, Gürtel und so weiter. Tafelsilber, Münzen. Und das lässt sich eigentlich nur so erklären, dass halt da 400 Kilometer im Landesinneren die römische Kultur trotzdem schon als irgendwas angesehen worden ist, was so toll ist, dass man sich es mit ins Grab reinlegt. Und da siehst du ja genau, was du schon erwähnt hast, gerade diese Vermischung der Kulturen im Grenzbereich.
Na gut, außer ich habe alles erobert oder mir erstritten, könnte man ja doch...
Ja, aber da kommt ja eben ins Spiel, dass es 400 Kilometer im Landesinneren gewesen ist. Also das wäre dann eher was so im direkten Grenzbereich wahrscheinlich gewesen wäre.
Ja, das stimmt.
Also die haben das ja anscheinend wirklich gesammelt und sich irgendwie halt, heute wird man es in die Vitrine stellen vielleicht. ja, das halt da so ausgestellt haben oder für jedermann sichtlich, so, ah, wir leben jetzt wie die Römer.
Und haben uns aus dem Urlaub irgendwelche Mitbringsel
ja, mitgenommen. Ja, Souvenirs, genau. Okay, das war jetzt schon mal so ein bisschen das Generelle zum Limes. Vielleicht ein paar Fakten zu dem Ding selber. Das Wort Limes, weißt du, ich komme immer wieder drauf zurück, als alter Lateiner. Mhm. Hast du jetzt mal wieder die Chance, dich zu blamieren? Wo kommt denn das Wort her?
Ja, von der Grenze.
Ja, ursprünglich nicht.
Nicht?
Nee, ursprünglich nicht, nee. Das ist dann zwar so im Sprachgebrauch auch bei den Römern schon in der Spätantike so verwendet worden. Mhm. Ursprünglich heißt es aber was anderes.
Dann weiß ich nicht.
Kommt eigentlich von einem Adjektiv.
Okay.
Limus, sagt dir nichts, ist quer. Und das Wort Limen ist die Türschwelle und deshalb gab dann irgendwann aus Limus und Limen, ja Limes, was praktisch eine querlaufende Türschwelle dann ist, erstmal so in der Wortbedeutung her. Und ganz am Anfang hast du das auch nicht für eine Grenze genommen, sondern für Randgebiete generell. Also das heißt, irgendwelche Äcker, die mit Grenzsteinen abgegrenzt gewesen sind, die hat man übrigens Termini genannt oder halt an natürlichen Grenzlagen wie Flüsse, Berge und so weiter, das waren dann, oder war ein Limes. Sondern dass das sich dann bezieht auf irgendwelche Wege oder Wachposten und so weiter, das kam dann wirklich erst bei Cäsar auf.
Ja, oder einfach die Bedeutung als Grenze. Das würde ja zu den Flüssen auch passen oder zum Acker.
Da fällt mir jetzt gerade noch eine ganz andere Anekdote ein, aber das ist vielleicht auch ganz interessant für die Hörer. Weißt du denn überhaupt, wo die Verbindung ist zwischen Cäsar und dem Wort Kaiser?
Ja, das ist dasselbe Wort. Also,
ja, aber man denkt es ja immer erst gar nicht, weil man schreibt es ja im Deutschen mit C-E-S-A-R. Woher kommt denn...
Also wir haben damals gelernt, dass das A-E eventuell von den Römern als Ei ausgesprochen wurde.
Genau.
Dass eben dann C-A-I, Kaiser, Cäsar, Kaiser.
Ja, genau, vollkommen richtig. Also dieser Doppellaut, dieser Diphthong, wie es ja in der Sprachwissenschaft heißt, aus dem A-E wurde dann im Lateinischen früher Ei und nicht Ä gesprochen. Hast du irgendeine Ahnung, woher man das aber weiß? Also kann ja keiner mit der Zeitmaschine zurückfliegen und hier, red mir das mal kurz vor, ich möchte mal hören, wie du das ausgesprochen hast damals. Das ist ja nichts, was man irgendwie mit Tonträgern überliefern kann oder so in der damaligen Zeit.
Ja, eben weil wir ja so Wörter wie Kaiser haben, die...
Das sagt ja aber noch nichts über die Aussprache aus. Woher wissen wir denn jetzt trotzdem heute, dass das damals dann... Also warum haben die Lateiner nicht Käser gesagt? So, woher wissen wir, dass A-E-I gesprochen wurde?
Ja, weil halt die Wörter, die daraus überliefert sind, dass Kaiser dann wie A-I gesprochen wurde.
Ja, aber trotzdem nochmal, du hast ja keine Aufnahme von damals, auf der du das so hörst. Du brauchst halt auf jeden Fall einen Schriftbildvergleich aus verschiedenen Sprachen. Und ja, da gibt's nämlich Dokumente von Griechen, die das in ihrer griechischen Schrift mit den griechischen Buchstaben, mit Kappa, Alpha, was ist I?
Jota.
Mit Kappa, Alpha, Jota geschrieben haben, wenn sie von Julius Caesar gesprochen haben. Und daher wissen wir, die müssen das anscheinend wie ein A, also K-A-I gehört haben, weil sie es in ihrer Schrift so aufgeschrieben haben. Und dann weißt du halt, na, dieses, was bei uns Caesar ist, wurde wahrscheinlich eigentlich Kaiser ausgesprochen. Dementsprechend ist das einfach wirklich die Ableitung von seinem Namen. Macht Sinn, oder?
Ja, absolut.
Aber so nur eine kurze sprachwissenschaftliche Anekdote. Wie kommt es denn zu dem Wort Kaiser? Genau. Also erst bei Caesar geht es los, dass die Wachposten so heißen. Und diese Wachposten und Grenzen wurden aber auch erstmal nur da errichtet, wo es keine natürlichen Grenzen gegeben hat.
Ja, ich meine, die Hauptgrenzen müssten ja der Rhein und die Donau gewesen sein, ne?
Das sind übrigens so Grenzen, die man heute den nassen Limes bezeichnen würde, weil es halt eben Flüsse sind, ne? Macht ja auch Sinn. Die Römer haben sowas dann übrigens eine Ripa genannt.
Ja, ich habe letztens so eine Doku gesehen, da sind sie auch immer mit so besonderen Schiffen drauf rumgefahren, um diese Grenzen eben zu kontrollieren.
Patrouillen, ja.
Und mit denen sie auch sehr schnell überall eingreifen konnten auf den verschiedenen Seiten der Flüsse.
Genau, zu der Verteidigungstaktik komme ich auch gleich nochmal.
Okay.
Ja, dann wo ist denn der Limes überhaupt zu finden? Wir haben ja vorhin schon mal ein bisschen angefangen, aber was denkst du denn, wo findet man denn oder was zählt man denn heute zum Limes dazu?
Flüsse runter, den Rhein und dann auch das Gebiet zwischen Rhein und Donau.
Okay, also in Deutschland wäre das dann.
Genau.
Ja, das nennt man heute den obergermanischen rätischen Limes. Der verbindet, genau wie du das sagst, so ein Mittelstück zwischen Rhein und Donau, wo eigentlich halt so ein Landstück noch dazwischen wäre, wo es keine natürliche Grenze gibt. Und es ist nämlich so, dass Kaiser Hadrian die Grenze zu diesen Barbaren da schließen möchte. Und dafür treibt er aber zuerst noch ein bisschen die Grenze nach Norden und kriegt dann noch so ein richtig schönes, fruchtbares Gebiet raus. Also die läuft nicht so direkt vom Anfang des Rheins zum Anfang der Donau, sondern so ein bisschen nördlich davon. Also er holt sich zuerst noch so ein bisschen ein Gebiet und dann macht er in so einem Bogen da praktisch die Grenze zwischen Rhein und Donau.
Aber vom Namen her, der Hadrianswall, der ist ja in England, ne?
So, genau. Aber der wird nämlich auch zum Limes gerechnet. Der gilt als, wenn du das so paneuropäisch, also über ganz Europa gebaut siehst.
Der gilt ja zu dem Weltkulturerbe dazu.
Genau.
Also das ist ja nicht nur der germanische Limes, sondern alle römischen Grenzbefestigungen zusammen, so wie ich das...
Ja, und der läuft da halt eben oben bei Edinburgh irgendwo, ne? Oder Edinburgh, wie die Schotten sagen. Genau, also das zählt auf jeden Fall dazu. Und dann haben wir schon den obergermanischen rätischen Wall gehabt. Hast du eine Ahnung, wie weit das noch rübergeht in den Osten?
Nee, keine Ahnung.
Also wirklich bis nach Vorderasien kann man das nachverfolgen. Und in Nordafrika gab es zum Beispiel teilweise auch so Grenzbefestigungen, die man da auch dazu zählt.
Oh ja, da habe ich auch mal was gelesen, dass da eine von denen eine der größten zusammenhängenden Mauern nach der chinesischen Mauern wäre.
So, vollkommen richtig. Das hätte ich jetzt auch gleich noch erwähnt.
Okay. Weißt du noch, wie der heißt da bei Asien?
Nee, sorry, das habe ich auch nicht gefunden. Ich weiß nur, der ist hier in Deutschland so ungefähr 550 Kilometer lang und mit dem Rest außenrum dann halt sogar noch mehrere tausend Kilometer. Mhm. Und dann ist es, wie du richtig sagst, nach der chinesischen Mauer der zweitlängste Grenzwall oder so, den es gibt. Entlang dieses Grenzwalls haben natürlich auch ganz viele Städte dann floriert, die sich halt aus irgendwelchen Lagern entwickelt haben. Kennst du ein paar Städte, die vielleicht so direkt in Grenznähe vom Limes entstanden sind?
Also Köln müsste ja auf jeden Fall dazugehört haben.
Ja, auf jeden Fall. Ich spreche jetzt wahrscheinlich nicht richtig aus, aber Nijmegen in Holland,
okay.
In den Niederlanden.
Oh Gott, das habe ich noch nie gehört.
Nicht? Das steht doch dann auch oft an der Autobahn. Also Nijmegen oder wie es heißt, Köln, ja.
Mhm. Mainz.
Ja, genau, wenn du den Rhein einfach runtergehst, dann kommst du nach Mainz und dann hüpfen wir mal rüber auf die Donau. Gehen wir mal die Donau entlang.
Ich habe gerade eben nur noch eins gelesen.
Aber
das jetzt zu sagen,
du hast gespickt.
Das jetzt zu sagen, würde mir als Cheaten vorkommen.
Okay. Also an der Donau haben wir dann auf deutschem Gebiet noch Regensburg, Richtung Österreich runter halt Wien und sogar bis nach Budapest kann man da so Grenzkastelle und sowas noch finden. Also zieht sich wirklich so einmal quer durch Europa durch.
Na, schon ziemlich krass.
So, dann war, wie sah dieser Limes halt aus? Der hat insgesamt ungefähr 900 Wachtürme gehabt auf der gesamten Strecke jetzt hier in Deutschland nur. Also jetzt nicht in ganz Europa, sondern nur auf diesen 550 Kilometer in Deutschland ungefähr 900 Wachtürme. Kannst du dir ausrechnen, in welchem Abstand die standen? Machen wir jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall Sichtweite. Weil nämlich ein Sinn gewesen ist, und deswegen haben die da auch immer Schneisen in den Wald gehauen und so weiter, dass du wirklich halt Sichtkontakt hast. Und dann, wie man das bei Herr der Ringe oder Game of Thrones oder was weiß ich da immer sieht, wenn halt irgendwie ein Angriff kommt, gibst du nachts ein Lichtsignal oder auch einfach mit einem Horn wird dann halt getrötet.
Im Notfall winkt man halt rüber.
Ja, ich weiß nicht, dafür warst du wahrscheinlich doch zu weit weg. Und dann so kannst du halt natürlich Nachrichten ganz schnell von A nach B transportieren. Mhm. Gab 60 Großkastelle so noch an dem Limes, also wo dann so Truppensammlungen stattgefunden haben. Da gibt's ja hier bei uns in der Nähe auch ein ganz bekanntes, da warst du sicher auch mit der Schule mal, oder?
Ja.
Ratter.
Ich habe den Namen vergessen.
Das ist die Saalburg bei Bad Homburg.
Ja.
Ja, da muss eigentlich jeder Schüler, der hier so im Grenzbereich Bayern-Hessen ist, mal irgendwie am Wandertag hin. Ne?
Das stimmt.
Ja, und in diesen Großkastellen waren zumindest laut Papier immer so bis zu 2000 Mann eingelagert, aber... Also eingelagert klingt wie so eine Ware, aber stationiert. Aber das Problem ist, das hat natürlich nicht der Realität entsprochen. Das ist nur die Sollbesetzungskraft gewesen. Hast du irgendwelche Gründe, warum das von der Realität dann stark abweichen konnte?
Ich würde jetzt erstmal annehmen, das ist einfach abartig teuer.
Ja, natürlich. Also es wird einfach immer geguckt, wo habe ich gerade das meiste Geld, um irgendwie Truppen ausheben zu können oder bezahlen zu können. Also es ist einfach eine finanzielle Sache.
Na natürlich, wo ist das Risiko gerade am größten?
Genau, wo muss ich die Grenze verstärken? Wo muss ich irgendwelche Truppen hin verschieben?
Wahrscheinlich auch die Versorgung. Also ich werde nicht überall gleich viel Versorgungsmittel hinbringen können.
Ja, und damit haben wir die eigentlich auch schon zusammen, die Sachen. Ne? Also es ist einfach ein Versorgungsproblem und halt ein logistisches Problem. Wo schicke ich die Truppen dann hin, wenn ich sie irgendwo brauche? Auf so einem einzelnen Wachturm, jetzt übrigens nicht in dem Kastell, da waren natürlich keine 1000 Leute stationiert. Das wäre ein bisschen eng gewesen. Sondern da waren immer bis zu 8 Leute dann für mehrere Wochen auch eingeteilt, um da irgendwie Wache zu halten. Es gab damals sogar schon sowas wie Essen auf Rädern. Die haben nämlich wirklich komplett vorportioniert da ihre Vorräte bekommen. Also Brot oder irgendwelche Sachen, die sie da... Nee, Quatsch, Brot ist ja Quatsch. Brot haben sie selber gebacken, habe ich ganz vergessen. Aber halt so andere Sachen, die man irgendwie braten, backen, sonst was kann, haben sie wirklich immer angeliefert bekommen an ihren Turm, vorportioniert.
Sehr schön, wie die Lufthansa.
Ja, das ist echt geil eigentlich, ne? Also denkt man sich gar nicht so. Aber es gab da also schon sowas wie Essen auf Rädern. Ja, und dann... Also wir haben es ja gerade schon mal besprochen, ne? Wenn dann irgendwie ein Angriff kam, gehen wir mal vielleicht ein bisschen zur Verteidigung, dann ist es halt so, die geben sich da gegenseitig Signale, also es funktioniert ein bisschen wie so ein Radarsystem, da blinkt es dann irgendwo auf, bing, und es gibt es halt an die anderen weiter. Und der Gag ist jetzt, dass die dann nicht irgendwo das Tor aufmachen und zentral auf die zulaufen. Also nehmen wir mal an, du hast jetzt 5 Türme in einer Reihe und der mittlere Turm sieht da irgendwas, dann gibt er das Signal weiter an die Seitentürme und die schicken dann erst von der Seite raus Kavallerie los und die hatten da halt immer ziemlich viel Kavallerie am Limes und die konnten dann natürlich schnell raus und dann von der Seite her den Gegner, der von vorne kommt, in die Zange nehmen. Und dadurch kannst du halt es relativ easy verteidigen, weil du siehst es früh, bis die dann mal gecheckt haben, die schnelle Eingreiftruppe kommt, dann gleich so sind sie schon links und rechts an dir dran gestanden. Mhm. Und jetzt hast du ja vorhin schon gesagt, viele meinen heute noch, das wäre so der Hauptzweck gewesen des Limes. Das war auch zu Beginn so, da kommen wir dann gleich nochmal drauf, wenn wir uns die Geschichte angucken, warum das Ding überhaupt entstanden ist. Aber im normalen Lebensalltag hat sich das natürlich irgendwann rausentwickelt, mehr so als ein Zollposten vielleicht. Also du hast ja vorhin auch schon gesagt, reger Handel immer zwischen den verschiedenen Völkern, die da gewohnt haben.
Und wahrscheinlich sind ja deswegen auch die Städte größer geworden, wegen dem Handel.
Klar.
Die wenigsten Städte werden groß, weil sie nur Militär versorgen müssen.
Ja,
das kommt ja über die Waren.
Genau, also natürlich wird sich das erstmal so entwickeln. Ne? Du hast zuerst das Militär da, dann siedeln halt Händler außenrum, weil die wissen, da sind Leute, die kann ich versorgen, das bringt mir Geld und dann wächst es halt. Aber wie du richtig sagst, sowas hält sich ja nicht, wenn es nur auf Krieg basiert. Und das heißt, der Limes ist eigentlich heutzutage von der Forschung mehr schon so gesehen als eine Art Kontrollposten. Also jetzt gar nicht mal, um militärisch jemanden zurückzuhalten, sondern einfach zu erfassen, wie viele Warenströme kommen rein, kann ich dafür Zoll verlangen, wie sehen die Personenströme aus und so weiter. Mhm. Also wie eine normale Grenze eigentlich heutzutage. Also wenn du jetzt von hier in die Schweiz fährst, der hat die Schweizer ihre Grenze auch nicht da, um sich militärisch gegen den Rest von Europa zu wehren, sondern einfach um zu gucken, wer reist halt ein und aus und sowas ist das dann. Also es ist mehr so eine soziale, wirtschaftliche Grenze als eine militärische Grenze, was man ja oft lang gedacht hat.
Wahrscheinlich auch irgendwann gemerkt hat, dass man diese militärische Grenze gar nicht so extrem braucht.
Das habe ich auch gerade eben noch vergessen. Natürlich, der Limes ist ja auch eine reine Machtdemonstration. Also das schreckt ja auch schon ab. Ne? Also es ist in Baden-Württemberg zum Beispiel auf einer Stelle 50 Kilometer schnurgerade. Da weicht es auf diesen 50 Kilometer nur 90 Zentimeter von der Ideallinie ab. Und zur damaligen Zeit ist es ja auch einfach halt, wie gesagt, eine Machtdemonstration, dass du halt in so einer Perfektion ein Gebäude bauen kannst. Das halt dann auch ganz klar macht, so hier geht jetzt unser Gebiet los und davor können wir machen, was ihr wollt eigentlich. Aber ab hier haben wir jetzt das Sagen und guckt her, wir können so ein Ding bauen.
Ja. Ja, total. Ja. Also es würde mich wahrscheinlich auch total beeindrucken, wenn ich aus irgendeinem so winzigen Dorf mit 10 Leuten und meinem Häuptling komme, mich wahrscheinlich in meinem Leben zweimal rasiert habe und dann sehe ich da so eine riesige Mauer.
Wahrscheinlich hast du dich gar nicht rasiert. Das ist doch ein Ausdruck von Männlichkeit, einen langen Bart zu haben. Okay, das wäre es jetzt eigentlich schon mal gewesen, so zum Limes an sich. Hast du da noch Fragen dazu? Weil dann würde ich nochmal kurz drauf eingehen, warum ist das Ding überhaupt gebaut worden? Und das wäre es dann eigentlich auch schon für heute. Heute machen wir mal so ein bisschen, bei dem schönen Wetter, gehen wir lieber raus, als dann anstatt Podcasts zu machen.
Nee, dann mach weiter.
Irgendeine Idee, wann der entstanden ist und aus welchem Anlass? Es gibt da schon so einen Auslöser.
Hat 100 vor Christus ungefähr angefangen?
Nee, 9 nach Christus gab es ein Ereignis.
Aha, erst dann?
Ja. Also es gab vorher natürlich schon so Grenzposten und so, aber dieses Bedürfnis, so wir bauen jetzt eine feste Mauer, so wie das die Amerikaner gerade mit Mexiko haben oder die Israelis mit Palästina und so weiter, was ja leider heute immer noch ein aktuelles Thema ist, oder zwischen Nord- und Südkorea und so. Das Bedürfnis ist erst 9 nach Christus entstanden.
Vielleicht sind da die Vandalen eingefallen oder so?
Nee, nicht ganz, aber es hat was mit Germanen zu tun. Es geht um die Varusschlacht im Teutoburger Wald.
Ich habe gedacht, da wäre der Limes schon da gewesen.
Nee, das ist nämlich, also die Story dazu ist, in diesem Grenzbereich gibt es Cherusker, Marser und Bructerer zum Beispiel. Das sind germanische Völker, aber wir haben ja vorhin auch schon gehört, die waren dann auch schon im römischen Militär aktiv. Also die haben da eigentlich schon nett miteinander gelebt. Und da gab es jetzt eben einen bei den Cheruskern, das ist der Arminius oder Hermann wird er dann auch auf Deutsch oft genannt. Der ist als Kind entführt worden von den Römern und ist praktisch als Geisel im römischen Kulturkreis aufgewachsen und hat da auch Militärkarriere dann gemacht.
Genau, und der war ja auch, soweit ich das weiß, ein Vertrauter von dem Varus.
Ja,
die kannten sich ja gut. Der konnte ja gar nicht glauben, dass der überhaupt ihm das Messer in den Rücken sticht.
Der hat ihn verraten, genau. Der ist eigentlich Teil seiner Truppen gewesen. Und es ist jetzt halt eben so, dass der Varus, den du jetzt auch schon genannt hast, sein ganzer Name ist im Übrigen Publius Quinctilius Varus. Mhm. Der ist mit seinen 3 Legionen, die er hatte, das sind so 15.000 bis 20.000 Mann, war der halt eben da in Nord- Germanien zuständig für die Grenzsicherung.
Das war doch dann so, dass es denen da im Winter zu kalt war und die dann immer zurück ins Winterlager getappt sind.
Ja, ja, genau. Also das waren immer so Vorstöße und dann haben sie sich ja wieder zurückgezogen. Und der hat es einfach ein bisschen mit der Verwaltung übertrieben. So, da ging es jetzt gar nicht mehr darum, Steuern einzusammeln, sondern der wollte das wirklich alles so durchromanisieren, da wo er gerade gewesen ist. Und das ist den Germanen dann doch irgendwann zu viel geworden. Also so nebeneinander herleben und es sind beide Kulturen gleichberechtigt, war noch für alle okay. Aber als der dann gemeint hat, so, wir müssen das jetzt genau machen wie zu Hause in Rom, haben die Germanen irgendwann mal gemeint, so, ja, komm, schleich dich jetzt. Jetzt ist genug. Und da hat sich der Arminius dann eben mit dran beteiligt. Und die Story geht jetzt halt so, dass der Varus da gerade mal wieder irgendwo unterwegs gewesen ist und er hat wohl von einem kleinen Aufstand gehört. Da will er halt auch mal kurz nach dem Rechten gucken und es drängt ihn so ein bisschen auf so einen Umweg, der dann aber durch total enges, unwegsames Waldgebiet führt.
Ist es nicht mehr Teutoburger Wald, dass da die Schlacht stattgefunden
hat? Ja, also? Genau, das hatte ich ja gerade schon. Also es ist wirklich so wie sagt man, mooriges Waldgebiet so ein bisschen. Das war aber wahrscheinlich sogar schon Teil des Plans der Germanen, weil auf dieser Strecke hast du mehrere militärische Vorteile. Zum einen ist es so, es gibt da nur sehr schmale Wege, das heißt, dieser Tross an Leuten, der zieht sich halt voll in die Länge, weil die halt nur hinterher, also hintereinander laufen können, weil es ja sonst Moor hat. Und dann ist jetzt so, der Varus hat den Arminius vorgeschickt, weil er halt da unbekanntes Gebiet auch hatte. So von wegen, guck doch mal, was da so auf uns lauert.
Waren ja Reiter.
Genau. Truppen, ne? Und der hat dann halt eben die Chance genutzt, da schon in verräterischer Absicht, hat seinen Kumpels, die da schon gewartet haben, Bescheid gesagt. Und dann haben sie den Hinterhalt vorbereitet, bis die Römer da praktisch angekommen sind dann. Ja, und die hatten halt dann einfach das Problem, als sie angegriffen worden sind. Wie gesagt, die waren total in Länge gezogen. Das heißt, die können nicht sofort in so eine Kampfformation gehen, was für die Römer schon mal total beschissen ist, weil die nämlich zweitens überhaupt nicht auf Einzelkampf trainiert sind. Die sind natürlich immer auf so Legionenkampf oder halt offener Feldkampf oder sowas trainiert und nicht so ein Guerillakrieg irgendwo im nordgermanischen Wald da. Oft spielt das Wetter bei der Geschichte ja auch noch eine Rolle oder in der Geschichte, was da auch noch passiert ist. Es hat halt laut Übermittlungen am ersten und am dritten Tag megamäßig geschifft. Das heißt, da ist halt alles im Matsch untergegangen. Und dann kannst du dir auch ausrechnen, die Römer halt mit ihrer krassen Ausrüstung kommen halt überhaupt nicht mehr vorwärts und die Germanen auch schlechter, aber halt besser trotzdem immer noch.
Vor allem kennen die sich ja auch aus.
Genau, und das wäre der nächste Vorteil.
Der Unterschied?
Die kennen natürlich das Gelände, die können sich auch irgendwo verstecken, Hinterhalte aufbauen und so weiter. Und das heißt, an diesen drei Tagen, die diese Schlacht dann im Teutoburger Wald vermeintlich gedauert hat, haben die Germanen auf jeden Fall trotz zahlenmäßiger Unterlegenheit halt alle Karten in ihrer Hand gehabt. Hast du eine Ahnung, wie viele Römer dabei, also wir spoilern das jetzt mal, die Germanen haben gewonnen, weshalb die Römer ja dann auch diesen Grenzwall bauen wollten. Wie viele Leute haben denn die Römer da verloren?
Zwei Drittel.
Von was?
Von 15.000.
Ach, von den drei Legionen, die da waren. Ja. Also die sind fast komplett vernichtet worden. Die waren so gut wie weg danach eigentlich. Da hat eigentlich fast gar keiner überlebt. Und wenn du das auf die gesamtrömischen Militärstärken siehst, ist das halt echt ein Achtel der gesamten römischen Militärstärke, ist da in den drei Tagen von den Germanen vernichtet worden.
Ganz schön viel.
Weshalb dann sich der Kaiser, das war damals Augustus, auch gedacht hat, da müssen wir jetzt aber mal Schluss machen. Wir bauen jetzt da lieber die Grenze auf und Germanien, lass mal Germanien sein. So, da machen wir so ein bisschen Grenzhandel, aber ich habe da jetzt keine weiteren expansiven Tendenzen. Das war mir alles ein bisschen zu viel. Und da gibt es auch dieses ganz berühmte Zitat, was hat der Augustus angeblich gesagt, laut Sueton, als er von der Nachricht gehört hat?
Ja, eben Varus oder Quintilius Varus, Legiones rette.
Ja, richtig. Ja,
immer die tolle Eselsbrücke im Fränkischen, dass wir das T als D haben, rette, also rette die Region.
Rette die Region, die Legion.
Aber hätte sie natürlich zurückgeben.
Ganz interessant ist noch, der Varus, der hat sich damit seinen Offizieren umgebracht, einfach damit sie nicht in Gefangenschaft geraten. Und seinen Kopf, den haben die Germanen dann natürlich gehabt, den wollten sie so als Bündnispräsent einem anderen Germanenführer, nämlich dem Marbot von den Markomannen, überliefern. Und der hat sich dann gedacht so, nö, vielen Dank. Ich stelle mir das dann so ein bisschen vor, wie der Postbote kommt und dann so, habe ich gar nicht bestellt, nee, lass ich zurückgehen oder unbekannt verzogen, wieder in den Briefkasten. Auf jeden Fall, der hat den weitergeschickt nach Rom und so hat dann der Augustus nämlich davon wohl erfahren, dass halt seine Legion da im Eimer sind, weil dieser Kopf von dem Varus ankam. Der ist dann aber noch ganz ehrenhaft bestattet worden in so einem Mausoleum bei anderen Köpfen und so. Also der hat da trotzdem noch alle Ehren erhalten.
Kam in die kaiserliche Kopfsammlung.
Ja, wenn du so willst, bist du wie bei Futurama vielleicht, dass die da alle in so einem Wassertank stehen und ja, ärgert sich heute noch, dass er die Legion verloren hat. Ja, aber das war die Ursprungsanfangsgeschichte vom Limes. So, jetzt vielleicht noch ganz kurz, woher wissen wir das denn alles über den Limes? Und zwar 1892 wird die sogenannte Reichs-Limes-Kommission gegründet. Das ist insofern auch interessant, weil das nach der Reichseinigung Bismarcks 1871 das erste gesamtdeutsche, länderübergreifende Projekt gewesen ist, an dem sich alle beteiligt haben. Ja, ganz berühmte Namen für Historiker jetzt dabei, Theodor Mommsen, der zum Beispiel auch einen Literaturnobelpreis Nobelpreis gewonnen hat für seine Geschichte, für antike Geschichte, glaube ich. Ja, und halt ganz viele andere bekannte Historiker zu der Zeit haben sich dann damit auseinandergesetzt. Ja, die haben halt am Anfang noch gedacht, das wäre so ein rein militärisches Ding, so rein für Stellungskrieg, aber das musste man ja eben mittlerweile durch archäologische Funde und so weiter revidieren. Der Theodor Mommsen war dann auch der Erste, der gesagt hat, das hat da ja bei Osnabrück in der Nähe in diesem Teutoburger Wald stattgefunden. Da ist man sich heutzutage aber auch schon wieder nicht mehr sicher. Man weiß bis heute nicht so genau, wo ist dieses Gebiet eigentlich, wo die Schlacht stattgefunden hat.
Genau, und ich habe schon versprochen,
ja,
dass ich jetzt für die musikalische Umsetzung der Varusschlacht zuständig bin.
Ja, das machst du noch, genau.
Wir haben nämlich Musikunterricht in der Schule, das war in der 5., 6. Klasse irgendwann, nämlich ein Lied gelernt und das hieß oder heißt Als die Römer frech geworden.
Ich kannte das überhaupt nicht, aber du darfst es jetzt gerne nochmal vortragen.
Und das habe ich mich dann auch nochmal nachgeguckt, das kommt nämlich auch aus dem 19. Jahrhundert irgendwann.
Ah.
Das passt dann ja vielleicht mit dem Beginn dieser historischen Forschung irgendwie zusammen.
Matze ab.
Genau, alle, die jetzt eine musikalische Vorbildung haben, bitte die Ohren zuhalten wegen Schmerzvermeidung.
Ja, ich halte mir die Ohren mal zu.
Als die Römer frech geworden, simsrim, sim, 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 zogen sie nach Deutschlands Norden, simsrim, sim, 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 vorne beim Trompetenschall, tätere, ritt der Generalfeldmarschall, tätere, Herr Quintilius Varus, wau, 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 wau,
ich glaube, da sprengt jetzt den Bassbereich.
Herr Quintilius Varus, schnedere, ding, schnedere, ding, schnedere, ding, dering, ding, ding.
Das, oh mein Gott, mir läuft ja Blut aus dem Ohr.
Das hat jetzt, glaube ich, noch unendlich viele weitere Strophen, die ich aber alle nicht mehr weiß. Aber das habe ich aus meinem Musikunterricht an der Schule mitgenommen.
Ja, vielen Dank für diese tolle Einlage. Gut, das wäre es jetzt eigentlich mit dieser kurzen Folge heute schon gewesen. Ich möchte nur noch mal kurz darauf hinweisen, wir haben das letzte Mal ja noch ein Quiz gehabt in der regulären Folge. Da kam bisher noch keine einzige Einsendung. Also an info@brettagoge.de dürft ihr euch da gern beteiligen. Ich könnte mir vielleicht vorstellen, das Spiel war einfach ein bisschen zu alt, was wir da gespielt haben. Warum noch keiner es lösen will?
Ob es keiner will oder keiner kann oder es ihnen zu lächerlich erscheint, keine Ahnung.
Kann natürlich auch sein.
So, damit geben wir uns gar nicht ab mit sowas.
Obwohl es eigentlich ein schönes Ding ist. Vielleicht spielen es ja manche Leute noch mit ihren Kindern oder so.
Möglich. Das ist vielleicht noch irgendwo im Schrank und dann wurde seit 20 Jahren nicht mehr rausgeholt.
Oder ihr habt schon auf dem Flohmarkt verkauft oder so.
Aha.
Also guckt einfach nochmal nach, falls ihr noch eine Lösung habt dafür. Ihr dürft euch ja dann eine nette Promo-Sache aussuchen bei uns in der Belohnungskiste. An info@brettagoge.de schreiben. Genauso, wir freuen uns immer über Feedback. Also auch an info@brettagoge.de bei unserer Homepage als Kommentar oder gern noch mehr Sternchen bei iTunes. Feedback über Twitter und so weiter. Also lasst uns da gern was zukommen.
Genau.
Alles klar. Unsere nächste Folge wird dann am 3. Juni online gehen. Das ist dann die große Nominierungsfolge mit den Spielen des Jahreskandidaten zusammen mit Hendrik Breuer. Und ich habe immer noch nichts Gegenläufiges gehört. Bernhard Hohecker. Und
da freuen wir uns riesig drauf.
Genau, also dementsprechend können wir da noch kein Spiel ankündigen, weil wir selber noch nicht wissen, was dann nominiert wird. Also dann gut Brett und bis in 2 Wochen.
Gut Brett. 1, 2, 3. Lift off.